Hallo, Christian Erdmazewski hier. Und bevor wir mit der ungewöhnlichsten Fraktionsgemeinschaft Deutschlands wieder durchstarten, hier noch ein Tipp von uns. Das Forum Kommunal 2025 steht in den Startlöchern.
Vom 3. bis 5. Juni sind wir zu Gast in Halberstadt. Gemeinsam mit der Hochschule Harz als wissenschaftlichen Partner sprechen wir über die kommunale Energieversorgung der Zukunft.
Und außerdem geht es um das Thema erfolgreiche Wirtschafts- und Finanzplanung.
Und wir kümmern uns um die Frage, wie wir die Potenziale im ländlichen Raum heben können.
Karten gibt's ab sofort online unter www.forum-kommunal.de.
Aber Achtung, die Zahl der Teilnehmer ist streng auf 210 Personen begrenzt. Also schnell zugreifen, www.forum-kommunal.de.
Wir sehen uns am 3. Juni in Halberstadt. Herzlich willkommen zur ungewöhnlichsten Fraktionsgemeinschaft Deutschlands. Teil 2 unserer Reihe zum Thema bezahlbarer Wohnraum. Ja, woher nehmen, wenn nicht stehlen? Herzlich willkommen erst einmal. Ja, Schüttelfrost, Fieber, meine Kollegin Rebecca, die liegt leider kurzfristig krank im Bett. Gute Besserung von dieser Stelle, ausnahmsweise daher mal nur mit mir. Nein, natürlich nicht ganz, weil ich habe einen sachkundigen Einwohner, wie immer im zweiten Teil, eingeladen. Und der hat umso mehr zu erzählen. Er ist nämlich der Experte in Sachen Finanz- und Immobilienmärkte beim Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln, dem IW. Vom Hause aus Professor für Volkswirtschaftslehre. Sein Name Professor Dr. Michael Vogtländer. Herzlich willkommen bei Kommunal, Herr Vogtländer.
Ja, hallo, freut mich sehr.
Ja, im Jahr 2023, da habe ich ein schönes Zitat von Ihnen gefunden, da haben Sie prophezeit, ich zitiere mal, der Mietenwahnsinn geht weiter. Wir waren verwöhnt durch niedrige Preise. Sind wir jetzt 2025 schon am Ende der Spirale des Wahnsinns angekommen oder wo stehen wir eigentlich im Moment?
Ja, es ist erstmal erstaunlich, wenn wir jetzt zurückschauen. Wir haben ja einen langen Immobilienpreisboom gehabt und in der Phase sind natürlich auch die Mieten gestiegen im letzten Jahrzehnt. Da sind die Neuvertragsmieten so immer um 3,5 bis 4% pro Jahr in Deutschland gestiegen. Mittlerweile sind wir bei über 5%. Und das hängt eben auch damit zusammen, dass viele Menschen jetzt, wo die Zinsen höher sind oder vor allen Dingen nach dem Zinsschock, den wir 2022 erlebt haben, stärker in den Mietwohnungsmarkt gekommen sind. Und dadurch sind natürlich viele zahlungskräftige Menschen auch in diesen Mietwohnungsmarkt. Und das hat tatsächlich die Mieten nochmal getrieben. Aber leider sind wir noch nicht am Ende dieser Entwicklung, denn das nächste kommt jetzt. Es ist absehbar, dass die Fertigstellungen noch weiter runtergehen. Also großes Problem im Mietwohnungsmarkt ist eigentlich, wir haben nie ausreichend gebaut, gerade in den Großstädten. Da hat sich einfach erheblicher Mangel aufgebaut und jetzt geht die Bautätigkeit erst richtig runter. Wir schätzen, im letzten Jahr waren es nur noch rund 250.000 Wohnungen, in diesem Jahr vielleicht noch 230.000 Wohnungen und wenn es schlecht läuft, sind es nächstes Jahr sogar noch weniger. Und das heißt einfach, dass sich der Druck im Mietwohnungsmarkt noch stärker aufbaut und dann ist der Markt wie jeder Markt, wenn ein Gut so knapp ist und die Nachfrage ist da, dann werden die Mieten weiter steigen.
Sie haben gerade gesagt, wir haben zu wenig gebaut. Wir haben in der ersten Folge relativ viel darüber diskutiert. Ja, ist der Markt wirklich immer die beste Lösung für bezahlbaren Wohnraum oder brauchen wir mehr staatliche Eingriffe? Mal Ihre Grundposition dazu.
Naja, ich bin tatsächlich da eher liberal geprägt, nicht parteilich, sondern von der Denkschule her. Und tatsächlich ist der Wohnungsmarkt schon ein Markt, der eigentlich prinzipiell privat funktioniert. Er reagiert auf Angebot und Nachfrage. Es ist aber einfach so, dass der Staat natürlich entsprechende Rahmenbedingungen setzen muss. Also ein großes Problem sicherlich, dass das Bauen einfach auch zu teuer geworden ist aufgrund der vielen Regulierungen, die wir haben. Ein anderes Thema, über das wir vielleicht auch noch diskutieren können, hat er genug Bauland zur Verfügung gestellt? Haben die Kommunen genug Bauland zur Verfügung gestellt? Aber es gibt natürlich schon Bereiche, wo der Staat eben auch selber aktiv werden sollte. Man kann vortrefflich über das ganze Thema Sozialwohnungen diskutieren. Vielleicht haben Sie da auch noch ein Zitat. Ich habe auch schon mal gefordert, das sollte man doch ganz abschaffen. Mittlerweile würde ich das etwas moderater sehen, weil durch Sozialwohnungen tatsächlich auch eine gute Mischung entstehen kann, die wir durchaus brauchen. Der Markt an sich tendiert vielleicht dazu eher dann auch die mittleren und höheren Einkommen zu adressieren, nicht so sehr die niedrigen Einkommen. Aber dazu müssen wir das eben auch ordentlich konstruieren und ordentlich gestalten. Und sicherlich ist Sozialwohnungen nicht das, wo der Staat für alle eine Lösung finden kann. Damit würden wir uns einfach komplett übernehmen.
sind zwei Punkte. Einmal die Rolle der Kommunen, da komme ich gleich drauf. Vorher nochmal der Staat eben selber auch als Preistreiber. Wir hatten beim letzten Mal rausgearbeitet, dass die Staatsquote ja beim Wohnungsbau in Deutschland bei satten 37% liegt. Hat eine Zahl aus Frankreich mal zitiert, das ist ungefähr halb so viel. Österreich sogar nur, ich glaube, etwa ein Viertel von der Größenordnung. Warum sind denn Neubauten in Deutschland so teuer? Oder andersherum, was könnte Politik denn konkret tun, um diese Kosten auch zu senken?
Also was Sie jetzt angesprochen haben, das sind die Steuern. Die sind natürlich schon sehr, sehr relevant. Und tatsächlich muss man sagen, steuerlich kommt der Neubau in Deutschland schlechter weg als in vielen anderen Ländern. Wir haben zum Beispiel in den Niederlanden oder auch in Belgien, Frankreich die Situation, dass Neubauten von der Mehrwertsteuer ausgenommen sind. Weil man sagt, natürlich in den Bauleistungen, Entschuldigung, Grunderwerbsteuer sind sie ausgenommen, weil sie ja eben schon mit Mehrwertsteuer belastet sind. So rum ist es richtig, ja. Und das haben wir tatsächlich nicht. Also wenn ich wohne hier in Nordrhein-Westfalen, da ist 6,5% Grunderwerbsteuer, das ist natürlich schon nochmal was. Zumal ja oftmals die Grunderwerbsteuer auch doppelt anfällt, einmal fürs Grundstück und dann nochmal später, wenn es verkauft wird. Also da entsteht natürlich schon mal eine starke Belastung. Dazu haben wir eben auch die Situation, dass auch zum Beispiel im sozialen Wohnungsbau alle Leistungen mit 19% Mehrwertsteuer belastet werden von den Bauherren. In anderen Ländern ist es oftmals der reduzierte Satz. Das wären in Deutschland dann 7%. Auch das würde eine ganze Menge ausmachen. Mhm. Aber ich glaube, dass das eigentliche Kernproblem ist nicht die steuerliche Situation, sondern es ist vor allen Dingen, dass wir eben so wahnsinnig viele Regeln erlassen haben. Also das Bauen, wer baut, muss 3.900 Normen erfüllen. Das ist für sich schon mal eine beeindruckende Zahl, aber es ist eigentlich alles vorgegeben, wie die Fenster auszusehen haben, welche Qualität die Dämmung haben muss, wie der Brandschutz gestaltet ist, wie der Schallschutz gestaltet ist. Nach neuesten Schallschutzverordnungen gilt auch ein besonderer Schallschutz auf dem Balkon. Also das sind alles Regeln, die für sich genommen sicherlich sinnvoll sind, die aber in der Summe und über die Jahre einfach dazu geführt haben, dass das Bauen immer teurer geworden ist. Und ich glaube, das ist eigentlich das, wo wir ran müssen, wo wir wirklich überlegen müssen, was brauchen wir, auf was können wir auch verzichten und wo können wir einfach den Rahmen auch so setzen, dass vielleicht auch mehr Innovation und mehr günstiges Bauen möglich ist. Es gibt da durchaus einige Ansätze. Der Gebäudetyp E ist so ein Ansatz, den man da fahren kann. Also E wie einfacher bauen. Es gibt auch andere Modellversuche, wo man einfach deutlich entschlackt, aber trotzdem ordentlichen Standard erstellt. Also ich glaube, da müssen wir einfach ran. Wir haben einfach dadurch, dass die Zinsen so lange so niedrig waren, haben wir uns vielleicht nicht so richtig mit den strukturellen Problemen im Wohnungsbau beschäftigt. Die niedrigen Zinsen haben vieles überdeckt. Man konnte sich immer auf die Schulter klappen und schlagen und sagen, okay, die Bautätigkeit geht doch voran, nicht so stark, aber sie geht voran. Aber das funktioniert jetzt eben nicht mehr und deswegen ist das, glaube ich, der große Schritt, den man gehen muss. Wie kann man wieder günstiger bauen, ohne dass es jetzt eine schlechte Qualität haben soll?
Was vieles natürlich dann Landes- bzw. Bundesgesetzgebung ist. Ich will nochmal auf die Rolle der Kommunen, das hatte ich eben nur so ganz kurz angesprochen, zu sprechen kommen. Viele Kommunen versuchen ja, um ihr Zitat mal wieder aufzugreifen, sozialen Wohnungsbau ist die probieren ja dann Baurecht, sag mal, an private Investoren nur dann zu erteilen, wenn sie eben bestimmte Auflagen erfüllen, wie zum Beispiel Schaffung von 30% preisgebundenem Wohnungsbau. Würden Sie da heute auch rangehen, weil Sie haben selber eben gesagt, so ganz so scharf würden Sie dieses Zitat heute nicht mehr bringen?
Naja, ich glaube, wir müssen schon ein bisschen differenzieren. Es ist oftmals sehr starr und ich würde auch sagen, 30% ist so eine Obergrenze. Freiburg zum Beispiel nimmt ja 50%. Es gibt auch andere Standorte, Städte, die 50% Sozialwohnungen verlangen. Dann wird es einfach auch sehr, sehr teuer. Ne? Im Endeffekt ist es so, wenn die Förderung nicht gerade üppig ist, dann ist es ja oftmals so, dass durch den frei finanzierten Teil die Sozialwohnung quersubventioniert werden muss. Und bei 50% Sozialwohnungen wird das schon ganz schön schwierig, beziehungsweise sehr teuer für den frei finanzierten Teil. So, und grundsätzlich kann man solche Quoten verteidigen. Ich würde dann aber auch sagen, man muss eben auch genau schauen, wie ist die Lage vor Ort? Passt das auch vom Bauprojekt her und kann man es vielleicht auch eher flexibilisieren, ja, dass man an anderer Stelle vielleicht dann auch mehr Sozialwohnungen schafft? Also grundsätzlich würde ich da sagen, das hat sich schon irgendwo bewährt. Natürlich haben wir auch die Situation, dass Sozialwohnungen wegfallen. Irgendwo brauchen wir auch neue Sozialwohnungen. Aber gerade im sozialen Wohnungsbau würde ich auch sagen, müssen wir wirklich auch mal gucken, dass wir von den Standards auch runterkommen. Es geht nicht darum, dass man das von außen sehen muss, dass es eine Sozialwohnung ist. Aber es gibt sicherlich einiges, wo wir auch sagen können, da könnten wir auch deutlich einfacher bauen und damit eben auch günstiger im sozialen Wohnungsbau sein.
Weil wir in der vergangenen Ausgabe auch darüber gesprochen hatten, bei sozialem Wohnungsbau haben wir immer wieder auch über Genossenschaften als Lösung gesprochen. In der Realität fällt mir ehrlich gesagt auf, dass es ziemlich wenige gibt. Was glauben Sie, warum ist das so? Und anders gefragt, wäre eine massive Förderung von Genossenschaften nicht vielleicht wirtschaftlicher als diese klassischen Sozialwohnungen, die dann, eben Sie sagten, dass nach 20 Jahren spätestens wieder aus der Bindung rausfallen?
Also im Endeffekt haben doch alle das gleiche Problem. Ja, die Baukosten liegen bei 5.000 Euro pro Quadratmeter. So, und dann muss ich eben schauen, wie kann ich das finanzieren. Wenn ich es komplett durch die Miete mache, dann bin ich eben auch schnell bei 20 Euro pro Quadratmeter. So, und da sagen auch viele Genossenschaften, das passt jetzt nicht zu dem, was wir eigentlich anbieten wollen. Im Übrigen auch durchaus private Anbieter, ne? Also Vonovia ist auch davor zurückgeschreckt, weil die gesagt haben, naja, das passt eigentlich nicht zu unserem sonstigen Klientel. Und natürlich ist es auch für die Kommunen und für die kommunalen Wohnungsgesellschaften so. Und dann ist eben die Frage, wie subventioniere ich das? Sozialwohnungen sind dann ja letztlich nichts anderes, als dass die Neubaukosten irgendwo runter subventioniert sind. Aber ob ich das nun bei den Privaten ansetze, bei der Genossenschaft ansetze oder eben bei der kommunalen Wohnungsgesellschaft, macht dann eigentlich nicht viel aus. Bei den Genossenschaften ist es oftmals so, die haben ja ihren Bestand, die sind damit durchaus zufrieden. Es gibt viele Genossenschaften, die nicht unbedingt den Antrieb haben, unbedingt mehr zu bauen. Ja, also das muss sich dann für die schon irgendwo ja entweder rechnen oder gerade anbieten. Aber ich glaube, Genossenschaften, ich möchte da niemanden auf die Füße treten, aber viele Genossenschaften haben jetzt nicht unbedingt den inneren Antrieb zu sagen, ich muss unbedingt uns verdoppeln oder nochmal 50% mehr Wohnungen anschaffen.
Was Sie eben noch nebenher gesagt haben, wir müssen auch mal darüber reden, wie viel Baurecht in den Kommunen letztendlich geschaffen wurden. Auf der anderen Seite sagen die Kommunen immer wieder, Mensch, da sind noch tausende bebaubare Grundstücke, die zurückgehalten werden und hoffen jetzt so ein bisschen offenbar auf diese neue Grundsteuer C. Glauben Sie, dass das wirklich hilft oder ist das ein Mosaiksteinchen?
Also ich glaube, wir müssen da ohnehin in Puzzleteilen denken. Ja? Also es gibt nicht den einen Vorschlag, mit dem wir alles tatsächlich lösen können. Ich glaube aber, es ist ein wichtiger Punkt, dass wir Grundstücke aktivieren. Es ist tatsächlich so, dass es ist vielleicht eher ein Randphänomen und gerade in den ganz großen Kommunen der Fall, dass teilweise strategisch Baugrundstücke zurückgehalten werden. Ja, also Spekulation mit Baugrundstücken, das mag es geben, aber das ist eher ein Randphänomen. Aber es gibt natürlich auch viele private Investoren oder viele Privatleute, die Grundstücke haben und die erstmal halten. Und da ist es schon wichtig, dann auch einen finanziellen Anreiz zu setzen. Ich bin deswegen auch ein großer Freund der Bodenwertsteuer, wie sie in Baden-Württemberg Anwendung findet. Weil die Bodenwertsteuer ja den Wert des Bodens unabhängig von den Aufbauten besteuert. Und das setzt einfach erstens den Anreiz, schneller in die Bebauung zu gehen. Weil ich zahle sonst eben auch eine relativ hohe Steuer auf ein Grundstück, das gar nicht genutzt wird. Und es führt eben auch dazu, dass ich den Boden intensiver nutze. Das heißt, im Zweifelsfall lieber das Mehrfamilienhaus draufstelle als das Einfamilienhaus. Und das ist im Prinzip eine sehr, sehr gute Form der Grundsteuer, die eben dann auch aktivierend wirkt. Die Grundsteuer C ist ja quasi ein Ersatz dafür, wenn man so will, oder eine Extrasteuer. Ich habe die normale Grundsteuer, die eben weiterhin die Aufbauten besteuert, plus eben eine Sondersteuer auf Grundstücke, die nicht bebaut sind. Interessanterweise, es gab diese Grundsteuer C ja schon mal in den 50er Jahren, 60er Jahren, das ist schon ein bisschen her. Mhm. Die sich dagegen vor allen Dingen gewehrt haben, sind ja die Kommunen, weil die Kommunen teilweise dann auch auf ihre eigenen Grundstücke diese Steuer zahlen mussten. Darf man auch nicht vergessen. Also ich glaube, es ist beides. Ne? Es sind die Kommunen, die teilweise natürlich auch Grundstücke haben, auch aus strategischen Gründen. Es sind auch Private, Aber wir müssen sehen, dass ein wesentliches Problem, das wir einfach hatten, ist, es waren gerade in der Boomphase in den 10er Jahren oftmals zu wenig Baugrundstücke da. Es gab eigentlich keinen Mangel an Investoren. Da waren die Kommunen teilweise auch ein bisschen zu restriktiv mit der Herausgabe von Bauland. Und von daher sollten wir das, auch wenn jetzt die Nachfrage vielleicht etwas eingebrochen ist, ja, sollten wir weiterhin die Baulandverfügbarkeit hochhalten, weil wir wollen ja irgendwann auch mal wieder in einem großen Schwung bauen. Und wenn die Grundstücke dann nicht vorhanden sind, dann wird es eben schwierig.
Kommt so ein bisschen immer diese Frage, was machen wir mit den Flächen, die wir nutzen, statt immer neue zu verbrauchen? Wir hatten gerade eine neue Studie, wieder 2 Millionen Wohnungen stehen leer. Wir wissen alle, wenn ich die energetisch saniere, ist wahrscheinlich doppelt so teuer, wie wenn ich Neubaugebiet irgendwo hinsetze. Aber wie kann man das fördern, dass erst einmal diese Dinge, sag ich mal, genutzt werden und nicht auf der grünen Wiese irgendwo außerhalb dann auch, ne, dieser klassische Donut-Effekt, den wir dann schnell erleben, ich sag mal, immer weiter nach draußen gebaut werden, dadurch natürlich auch noch Flächen versiegelt werden und gleichzeitig in der Innenstadt womöglich Wohnungen leer stehen.
Ja, Deutschland ist regional sehr, sehr unterschiedlich. Und es gibt einige Städte, da würde ich sagen, da brauchen wir auch neue Stadtteile, weil die so stark wachsen, dass es kaum möglich ist, das anders zu bewerkstelligen. Das beste Beispiel ist einfach Berlin. Ja, nach unseren demografischen Prognosen, die haben wir jetzt vor kurzem erst aktualisiert, wächst Berlin um 10% bis 2040. Das heißt, da kommt nochmal eine Stadt wie Bielefeld, 350.000 Einwohner hinzu. So, das wird ohne neue Baugebiete nicht funktionieren und ohne neue Stadtviertel wahrscheinlich. Also das ist so prototypisch für die wachsende Stadt, wo wir wahrscheinlich auch nicht drum herum kommen, auch auf der grünen Wiese zu bauen. Aber dann gibt es natürlich viele Städte, die wachsen schon, aber wo wir einfach auch die Potenziale, die wir haben, besser nutzen müssen. Und wir haben sicherlich Brachflächen, wir haben Konversionsflächen, wir haben aber zum Beispiel ein Riesenpotenzial nach wie vor durch den Dachausbau. Aufstockung ist ein Riesenthema. Also da würde ich einfach sagen, da müssen wir bestmöglich dafür sorgen, dass wir eben diese Potenziale auch nutzen. Dadurch ist oftmals auch günstigerer Wohnraum möglich. Gerade die Aufstockung, dann muss ich eben kein Grundstück kaufen. Das ist eine hervorragende Sache.
Diese Aufstockung, ich gehe mal kurz dazwischen. Was müsste denn passieren, damit dann tatsächlich, sag mal, das auch effizienter wird, damit eben das Aufstocken sich lohnt, damit das Sanieren sich lohnt? Was wären die Rahmenbedingungen? Kann Kommune was da auch zutun oder ist das reine Gesetzgebung von Bund und Ländern?
Lassen Sie mich einmal den Gedanken kurz zu Ende führen, weil das ist mir wichtig, weil Sie auch den Leerstand angesprochen haben. Das andere ist, wir müssen sicherlich auch die Umland Gemeinden aktivieren. Ja, wir müssen den Kreis um die Großstädte weiterziehen. Dazu gehört auch eine bessere Infrastruktur. Das ist eben auch ganz wichtig. Ich schaffe Perspektiven für auch weiter entfernte Umlandgemeinden und nehme Druck aus dem Mietwohnungsmarkt. Aber wir haben eben in Deutschland, und das ist eben wichtig, wir haben in Deutschland auch die Städte und die Gemeinden, die schrumpfen. Und da dürfen wir nicht neu bauen, ne? Damit wir eben nicht diesen Donut-Effekt haben. Es gibt immer noch Kommunen in Deutschland, die schrumpfen, aber die sagen, ach, so ein Neubaugebiet, dann habe ich vielleicht eine Chance. Und das funktioniert einfach nicht. Ja? Und von daher brauchen wir einfach eine sehr unterschiedliche regionale Steuerung und können einfach nicht alle Kommunen über einen Kamm scheren. So, und jetzt zu den Aufstockungen. Das ist tatsächlich ein ganz spannendes Thema. Es scheitert oftmals am Brandschutz, ja, immer noch oftmals an den Feuerwehren, die sagen, wir kommen da oben nicht dran. Teilweise sind das auch vielleicht etwas veraltete Regulierungen, die da relevant sind. Wenn wir in die skandinavischen Länder schauen oder nach Österreich schauen, das ist oftmals gang und gäbe, dass man aus 3 oder 4 Geschossern auch 5 oder 6 Geschosser macht. Das lässt sich auch realisieren. Und da brauchen wir sicherlich eine pragmatischere Regulierung.
Mal praktisch gedacht, weil Sie gerade sagten, so, wir haben Regionen, ich denke jetzt an Sachsen-Anhalt, die bräuchten eigentlich keine Neubaugebiete, weil sie haben genug Leerstand. Wenn ich, sagen wir mal, weit genug hier in Brandenburg rausgehe, wo ich wohne, noch 20 Kilometer weiter, da ist dann auch jede Menge Leerstand interessanterweise wieder. Das wird sich möglicherweise durch den Wegzug von Berlin verändern. Aber trotzdem sagen gerade diese Gebiete, ich sag mal jetzt irgendwo in Sachsen-Anhalt, ja, aber so ein Neubaugebiet, damit habe ich noch eine Chance, neue Einwohner vielleicht zu bekommen. In die alten Wohnungen wollen die nicht, weil die sind heruntergekommen. Können Sie dieses Argument verstehen oder können Sie das irgendwie entkräften?
Ich kann das Argument verstehen, aber was sich häufig zeigt, ist, ja, man diese Neubauten, die werden dann bewohnt, aber im Zweifelsfall von Bewohnern aus dem Dorf nebenan oder zwei Dörfer nebenan. Also es werden nicht mehr Menschen in diesen Regionen, sondern wir haben tatsächlich das Thema, dass man sich nur gegenseitig Bevölkerung wegnimmt. Ja, und das ist eben problematisch. Es ist tatsächlich so, ich finde, das ist wichtig, dass wir diese Themen auch zusammendenken, Wohnungspolitik und Regionalpolitik. Was ja in den Städten passiert, das ist letztlich dem geschuldet zum Teil, dass eben Menschen aus ländlichen Regionen in die Städte ziehen, weil eben in den Städten mehr Arbeitsplätze, mehr Freizeitmöglichkeiten, mehr bessere Infrastruktur ist. Und das ist gerade in Ostdeutschland ganz extrem. Also der Unterschied zwischen Stadt und Land in Ostdeutschland ist viel stärker noch als in vielen westdeutschen Regionen. Und ich glaube, da müssen wir auch gezielt gegensteuern und vor allen Dingen in die Infrastruktur investieren. Vielleicht auch schauen, dass wir eben auch Firmen ansiedeln, dass wir Behörden ansiedeln etc., um irgendwo gegenzusteuern. Und denn ich meine, das hat auch politische Konsequenzen. Ja, dass wir sehen das auch in anderen Ländern. Ne? Woher kamen die Brexit-Stimmen? Das kam von Leuten, die eben weit weg waren von London und nichts von der Globalisierung und den Errungenschaften der Europäischen Union hatten. Und in Ostdeutschland, in vielen Gebieten, ist es zu einfach, aber ein Teil ist sicherlich auch, dass eher rechtsextremer gewählt wird, weil man einfach eine eigene Perspektivlosigkeit sieht. Also ich glaube, regionalpolitisch gegenzusteuern ist richtig, aber das Neubaugebiet, das kann erst am Ende der Entwicklung kommen, wenn wir genug in die Infrastruktur, in die Attraktivierung der vorhandenen Potenziale gesteckt haben. Das sollte auf jeden Fall nicht am Anfang stehen.
Mhm. Welche Rolle bei den Problemen, die wir haben, spielt eigentlich die Tatsache, dass wir in Deutschland eigentlich ein Land der Mieter sind? Also in keinem anderen Land in Europa gibt es so viele Mieter, insbesondere in den Großstädten. Berlin, glaube ich, fast 90%, die zur Miete wohnen. Hat das direkte Auswirkungen oder anders gefragt, würden wir mehr Wohnraum schaffen, der auch gekauft würde oder mehr Käufer letztendlich finden, würde das die Situation in irgendeiner Form entspannen oder verändern?
Also ich bin ein großer Freund des Wohneigentums, aber das löst auch nicht alle Probleme. Also ich glaube, in der jetzigen Situation wäre es schon gut, wenn man eben auch die Wohneigentumsbildung etwas mehr unterstützt, gar nicht durch üppige Förderung, sondern den Zugang zu Wohneigentum erleichtern. Das führt auch dazu, dass die Menschen eher ein bisschen rausziehen, ne? Weil die meisten wollen ja dann doch irgendwo ein Reihenhaus, ein Einfamilienhaus, das lässt sich in der Stadt schlechter realisieren. So, und wenn die eben ins Umland gehen, dann habe ich auch eine gewisse Entlastung in der Stadt. Das ist sicherlich wichtig. Wohneigentum ist auch sicherlich für Themen der Vermögensgleichheit besser. Ja, also Länder mit höherer Wohneigentumsquote haben auch eine gleichmäßigere Vermögensverteilung. Also es gibt eine ganze Reihe von guten Argumenten, aber es würde nicht fundamental etwas verändern in der Wohnungsverfügbarkeit. Das muss man einfach sagen. Da sind eher gleichmäßig die Probleme in den hohen Baukosten, geringe Baulandverfügbarkeit und all dem und natürlich auch dem Zinsschock zu suchen. Das trifft quasi die Kapitalanleger oder die Mietwohnungsinvestoren genauso wie den Selbstnutzer.
Ich würde gerne noch auf drei konkrete Lösungsansätze eingehen. Das eine ist, wir hatten beim letzten Mal kurz darüber gesprochen, Münster macht so etwas seit einiger Zeit, eine Vergabe nach Konzept statt nach Höchstpreis. Also die Lösung ist so ein bisschen Vergabe nach den niedrigsten Startmieten beispielsweise oder den sozialsten Konzepten statt eben an den Meistbietenden, wenn ich denn eigene Flächen zumindest als Kommune zur Verfügung habe. Was halten Sie davon und glauben Sie, dass das eine Lösung sein kann?
Also ich bin ein großer Freund von Konzeptvergaben. Das ist Hamburg hat damit sehr große Erfolge erzielt, auch durchaus andere Städte. Das kann gut funktionieren. Es ist aber einfach auch jetzt in der Lage zu schauen, also man sollte es nicht überstrapazieren. Ja? Also wenn Sie jetzt sagen, es soll nur sozial geförderter oder nur preisgedämpfter Mietwohnungsraum entstehen und ich möchte das und das haben, das funktioniert eben auch nicht. Ich glaube aber, viele Kommunen sind jetzt auch schon deutlich realistischer geworden, verlangen nicht mehr ganz so viel. Aber es ist eben eine gute Möglichkeit zu sagen, ich sehe hier eine bestimmte Lücke. Ich sehe zum Beispiel zu wenig Wohnungen für Studenten oder zu wenig Wohnungen für Alleinerziehende. Und wir schaffen eben spezifisch Wohnraum, der auf diese Zielgruppen abzielt. Und das finde ich durchaus sinnvoll. Also von daher Konzeptvergaben unterstützt.
Mhm. Zweites Stichwort Erbbaurecht. Auch darüber haben wir beim letzten Mal gesprochen. Ich finde es aus Sicht der Kommune, wundert es mich fast, dass relativ selten Erbbaurecht noch genutzt wird, weil ich mir sage, gerade wenn ich möglicherweise mehrere nebeneinander liegende Grundstücke habe, kann ich ja, wenn ich das auf 99 Jahre in der Regel mache, hinterher womöglich hingehen, wenn ich in 100 Jahren ganz andere Ideen für eine Stadt habe, das eben konzeptionell auch wieder ganz anders machen. Und aus Sicht des möglichen Käufers, weil wir gerade über den Mietermarkt in Deutschland sprachen, ist es natürlich ja eine erheblich geringere Belastung, wenn ich mir heutige Preise für Bauland entsprechend anschaue. Sollten aus Ihrer Sicht Kommunen diesen Lösungsweg der Erbpacht viel häufiger nutzen oder glauben Sie, das ist eine Besonderheit in bestimmten Regionen?
Also Erbbaurechte, im Endeffekt ist es einfach eine andere Form der Finanzierung. Und Sie sagen, es gibt eine Entlastung für den Käufer, naja, aber ich muss dann eben dauerhaft diese Erbpacht eben auch bezahlen. Und wenn die marktlich bewertet ist, dann ist es eigentlich kein wirklicher Vorteil. Ne? Wir sehen auch im asiatischen Raum, da gibt es das sehr häufig, aber da sind teilweise auch deutlich teurere Städte. Ne? Also Hongkong hat zum Beispiel, glaube ich, auch viel Erbbaurechte. Aber wenn eben der Wohnraum so knapp ist und die Fläche so knapp ist, dann steigen die Preise trotzdem unglaublich. Und es gibt so ein paar spezifische Probleme. Also das eine ist sicherlich die adäquate Bepreisung des Erbbaurechtes. Und das andere ist, es entstehen oftmals Probleme so gegen Ende des Erbpachtvertrages, weil dann die Investoren nicht mehr wirklich Interesse haben, was mit der Immobilie zu machen oder dann viele Verkäufer auch Probleme haben, die Immobilie dann noch zu verkaufen. Also das sollte man nicht außen vor lassen. Ich denke aber, für strategisch wirklich wichtige Standorte macht das schon Sinn, dass man irgendwo als Stadt die Hand drauf hat. Also das kann zum Beispiel in den Innenstadtlagen sein, das kann nahe von Park sein oder ähnliches. Also so ein paar strategisch sehr, sehr wichtige Standorte, da macht das sicherlich Sinn. Aber als allgemeine Lösung halte ich nicht so viel davon.
Mhm. Und als Abschlussfrage noch, weil wir ganz zu Anfang sehr viel schon über Paragraphen und so weiter gesprochen haben. Nennen Sie doch mal 3 konkrete Paragraphen im Baurecht, die Sie sofort abschaffen oder verändern würden.
Oh Gott, ich bin jetzt gar kein Jurist, also deswegen weiß ich gar nicht, ob ich da jetzt in der Weise drauf
Sie dürfen drauf völlig unabhängig davon, ich ob würde, das machbar ist, einfach das, wo Sie sagen, das ist wirklich unsinnig, da müssen wir als erstes mal ran.
Also ich würde vielleicht 3 andere Dinge ansprechen, die wir angehen müssen. Ich glaube, eines ist, dass wir im BGB das Thema Stand der Technik anders angehen müssen. Heute ist es ja so, dass jeder Erwerber ein Recht darauf hat, dass der Stand der Technik eingehalten wird. Das heißt, alles muss wissenschaftlich fundiert und in der Praxis erprobt sein. So, und was in der Praxis erprobt ist, kann eben nicht wirklich innovativ sein. Und das führt einfach auch zu vielen Verkrustungen, die wir in der Bautätigkeit haben. Und von daher ist das sicherlich ein Thema, was wirklich problematisch ist. Und ich verstehe natürlich, dass man auch Anrecht hat auf Qualität, aber wir müssen eben einen Rahmen schaffen, der eben diese Innovations- und diese Experimentierfreude eben erlaubt. Also das ist ein Thema, das wir angehen müssen. Ein zweites Thema, das wir unbedingt angehen müssen, ist, dass wir den seriellen beziehungsweise modularen Bau unterstützen. Ja, das ist wir müssen uns einfach klar machen, wir haben im Wohnungsbau riesen Herausforderungen. Eine Herausforderung ist, in der Bauwirtschaft haben wir auch nicht mehr Mitarbeiter, als wir das früher hatten, und wir werden die Zahl der Mitarbeiter nicht aufstocken können. Das heißt, wir müssen produktiver werden, und das bedeutet, wir müssen eben auch über industriellere Vorfertigung nachdenken, und da ist das modulare Bauen eben eine Möglichkeit. Da müssen wir Hemmnisse abbauen. Das ist ganz wichtig. Ein Thema ist zum Beispiel nach wie vor diese ganz unterschiedlichen Landesbauordnungen, die teilweise auch immer noch unterschiedliche Deckenhöhen vorsehen. Das ist tatsächlich für modularen Bau ein großes Hemmnis, aber sicherlich nicht das Einzige. Und das Dritte ist, da adressiere ich vor allen Dingen auch die Kommunen, im Wohnungsbau geht es meines Erachtens nach vor allen Dingen auch um Haltung. Haltung für Wohnungsbau und eine Priorisierung für Wohnungsbau. Ich glaube, wir können viel, viel mehr erreichen, wenn wir denn wirklich wollen. Und vieles auch schneller voranbringen, wenn wir es wollen. Und das beste Beispiel ist ja außerhalb des Wohnungsbaus dieser Aufbau von LNG-Terminals. Ja, das hätte auch normalerweise viele, viele Jahre gedauert, aber da war der politische Druck hoch und dann hat man es auch geschafft, ja, innerhalb eines Jahres. Und das kann man auch im Wohnungsbau schaffen, wenn man das denn möchte. Ja, und ich glaube, das ist eigentlich das, was wir die nächsten Jahre brauchen. Wir brauchen Bürgermeister, die sagen, ja, ich möchte, dass die Stadt wächst, ich möchte, dass die Probleme hier gelöst werden. Und dann können wir, glaube ich, auch ganz viel erreichen, selbst wenn die Rahmenbedingungen nicht optimal sind. Und das wäre für mich so das die wichtigste Maßnahme eigentlich.
Also wir brauchen Mutmacher und wir können, wenn wir denn wollen. Das sind doch spannende neue Perspektiven. Ganz herzlichen Dank, Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Ja, jede Menge Stoff dann auch für unseren dritten und letzten Teil aus unserer Reihe. Bezahlbarer Wohnraum, woher nehmen, wenn nicht stehlen. In der Folge gehen wir dann wieder in die überfraktionelle Diskussion. Heißt, drei Gesprächspartner mit sehr unterschiedlichen Blickwinkeln auf das Thema streiten wieder über die besten Lösungen. Einiges dazu haben wir heute schon gehört. Die werden wir beim nächsten Mal unseren drei Gästen nochmal auf den Prüfstand stellen. Ich bin mir also sicher, das ist was für Sie. Wir hören uns wieder am 2. April, dann auch garantiert wieder mit der Rebecca Piron. Bis dahin Ihnen alles Gute. Dankeschön, Herr Vogtländer, und bleiben Sie hören. Tschüss.
Neue Impressionen gibt's nicht nur jeden Monat hier im Podcast. Live sehen wir uns am 27. und 28. August in Göttingen.
Dann steigt nämlich wieder die Messe Kommunal mit 140 Ausstellern aus 39 Branchen und rund 2500 Besuchern. Einer davon sind garantiert Sie, oder?
Wir freuen uns, Sie wieder persönlich zu treffen auf dem Klassentreffen in Norddeutschland am 27. und 28. August. Die Karten sind kostenlos. Anmelden jetzt unter www.messe-kommunal.de.
Nochmal zum Mitschreiben www.messe-kommunal.de. Es ist Klassentreffen und ich bin mir sicher, das ist was für Sie.
Hallo Göttingen, wir sehen uns.
Bis bald.